Spurensuche. Der True Crime Podcast des Trierischen Volksfreunds.
Willkommen zurück bei Spurensuche mit Alexander Wittlings und heute zu einer ganz besonderen Folge. Ich bin nämlich heute nicht im Studio, sondern im Gefängnis. Und zwar genauer gesagt in der JVA Wittlich und bei mir ist auch der Leiter der JVA Wittlich, Professor Jörn Patzak. Hallo.
Hallo Herr Wittlings, schön, dass Sie da sind.
Ja, danke für die Einladung. Wir werden uns heute so ein bisschen den Gefängnisalltag angucken, ein bisschen durch die Anstalt laufen und auch gucken, was für Klischees im Gefängnis sich bewahrheiten, welche nicht und am Ende auch mit einem Häftling sprechen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal los. So, wir sind jetzt hier in einer normalen Zelle. Nicht besonders groß. Wie viele Quadratmeter sind das hier?
Das sind 10,5 Quadratmeter. Wobei für ein Gefängnis durchaus nicht klein.
10,5 Quadratmeter. Hier steht ein Bett, Schreibtisch mit Stuhl. Ich sehe hier tatsächlich auch einen Fernseher, einen Kühlschrank. Ich muss sagen, meine Studibude damals war auch nicht viel größer. Aber ich glaube, der große Unterschied ist, die konnte ich damals verlassen, wann ich wollte. Wie viel Zeit verbringen die Gefangenen hier in der Zelle oder wie viel Freigang haben die innerhalb des Hauses?
Wenn ein Gefangener nichts von den Angeboten annehmen möchte, ist er tatsächlich 24 Stunden im Haftraum. Und unabhängig davon, ob es so lange ist oder nicht, dann wird so ein Haftraum auch viel, viel kleiner. Und er ist natürlich jetzt erstmal modern ausgestattet, weil wir eine moderne neue Anstalt sind. Aber schön ist das nicht. Wenn ein Gefangener will, auf der anderen Seite, und die Angebote wahrnimmt, dann beginnt das ab morgens 6 Uhr das Wecken. Ab 6.30 Uhr ist Ausrücken in die Arbeitsbetriebe, dann wird bis mittags um 2:30 gearbeitet und nachmittags haben sie dann noch die Möglichkeit, eine Stunde Freigang auf dem Hof draußen zu machen, eine Stunde. Und es gibt anschließend noch ein Angebot mit Behandlungsmaßnahmen, Freizeitmaßnahmen und dann ist gegen 21 Uhr ist der sogenannte Nachtverschluss, 21.30 Uhr und dann können Sie sehen, dass man von morgens 6 bis 21.30 Uhr tatsächlich auch an den Angeboten der JVA teilhaben kann.
Manche von uns kennen das vielleicht auch so ein bisschen aus Corona, wenn man viel Zeit in einem Raum verbringt, das schlägt doch aufs Gemüt. Wie beschäftigen sich die Inhaftierten in ihren Räumen?
Kann ich jetzt schwer sagen, weil ich ja nie dabei bin, aber ich glaube, es ist unterschiedlich. Viele gucken Fernsehen. Auch wichtig, Fernsehen stellen wir nicht zur Verfügung, sondern die Gefangenen müssen dafür bezahlen. Das kostet 14 Euro im Monat, um das Fernsehangebot in Anspruch zu nehmen und sie müssen noch 2 Euro eine Stromkostenpauschale bezahlen. Also 16 Euro im Monat muss man für Fernsehen bezahlen. Das ist sicherlich das Freizeitmittel Nummer eins. Aber es gibt auch viele Gefangene, die lesen, die Briefe schreiben. Wir haben in der JVA wirklich eine Besonderheit. Wir haben die sogenannte Haftraumtelefonie. Auch da kriegt der Bürger immer Schnappatmung, wenn er das hört. Man kann da telefonieren? Nein, das ist ein System, was eigentlich jedes Gefängnis hat. Wir haben es aber im Haftraum mit der Folge, der Gefangene kann auf einer Prepaid-Karte Geld aufzahlen und mit dem Telefon, was in seinem Haftraum hängt, kann er Leute anrufen. Und zwar nur Nummern, maximal 10 Stück, die wir freischalten. Er kann nicht angerufen werden. Wie gesagt, er bezahlt über die Prepaid-Karte selbst. Und damit hat er aber die Möglichkeit, vor allem nahe Familienangehörige anzurufen, Kinder, die Frau, was ein ganz wichtiger Resozialisierungsfaktor ist, dass man die enge Verbindung zur Familie hält. Und ich glaube, das ist auch was, was Gefangene sehr stark in Anspruch nehmen und die Telefonate nach Hause wahrnehmen.
Aber ich höre raus, telefonieren ist jetzt schon nicht so einfach. Heißt, es gibt jetzt hier auch keinen WLAN, es gibt keinen Internetzugang für die Gefangenen.
Genau, kein Handy, kein WhatsApp, kein Instagram, kein Facebook, was, glaube ich, für viele schon mal erstmal eine ganz große Hürde ist und auch keinen Internetzugang, außer in gewissen abgeschriebenen Bereichen, zum Beispiel im Hauptschulabschlusskurs. Man kann hier einen Hauptschulkurs machen und nach 9 Monaten geht man dann mit einem Hauptschulzeugnis idealerweise nach Hause. Dort gibt es auch Internetmöglichkeiten, aber alles im ganz beschränkten Bereich. Der normale Gefangene hat keinen Internetzugang.
Also ich muss zugeben, ich bin 29, ich glaube für meine Generation ist es schon ziemlich hart, keinen Internetzugang zu haben. Im Gefängnis ist aber auch die Resozialisierung ja ein großes Thema. Schränkt das Ganze nicht irgendwie ein bisschen ein, wenn man gar keinen Zugang zum Internet hat? Oder was ist der Gedanke dahinter, den Gefangenen keinen Zugang zu geben?
Sie haben völlig recht. Wir haben immer den Spagat zu gehen. Resozialisierung bedeutet, dass man Freiheiten gibt. Wir haben aber auch mit vielen Menschen zu tun, die noch nicht gelernt haben, mit gewissen Freiheiten umzugehen. Was ja auch vorher schon im Vorleben sich gezeigt hat, sonst wären sie nicht durch Straftaten auffällig geworden. Und das ist immer ein Spagat. Dass es keinen Internetzugang gibt, hat Sicherheitsaspekte, aber auch, dass es keinen übermäßigen Konsum von Pornos zum Beispiel geben kann für Sexualstraftäter, wo wir aber eher an dieser Sexualproblematik arbeiten. Also da gibt es verschiedene Gründe, warum man das macht. Wobei irgendwann, und da sind wir, glaube ich, auch auf dem Weg, wird es auch eingeschränkte Internetangebote geben, dass man mal Zeitung lesen kann. Das gibt es mittlerweile in Berlin. Da haben die so ein Multimedia-Haftraumsystem, wo man sich hin entwickelt. Und ich denke, das ist bei uns auch nur eine Frage der Zeit. Aber es wird mit Sicherheit keinen kompletten Internetzugang geben.
Aber haben alle Inhaftierten so Einzelzellen oder gibt es auch Zellen mit mehreren Inhaftierten?
Wir haben grundsätzlich in Rheinland-Pfalz, und das gilt eigentlich fast für alle Bundesländer, einen Anspruch auf Einzelunterbringung, sodass die meisten Hafträume als Einzelhaftraum ausgelegt sind. Für Fälle, dass wir überbelegt sind, haben wir aber nochmal eine ganze Anzahl dieser Einzelhafträume mit einem Doppelbett versehen, sodass wir im Notfall doppelbelegen könnten. Und wir haben aber auch pro Abteilung einige reguläre Doppelhafträume, die sind dann auch ein bisschen größer, die sind um die 20 Quadratmeter, weil viele Gefangene doch auch froh sind, wenn sie mit jemand anderem auf den Haftraum gehen können.
Können sich das die Gefangenen irgendwie aussuchen oder wie wird das zugewiesen?
Grundsätzlich kann man Wünsche äußern, aber unsere Abteilungen müssen gucken, passen die Gefangenen zueinander oder ist da nicht vielleicht ein Abhängigkeitsverhältnis oder könnte es da nicht irgendwo nachher dann auch in Gewalttätigkeiten ausarten. Also danach wird schon ein bisschen geguckt, aber wenn das passt, dann kann auch den Wünschen des Gefangenen nachgekommen werden.
Wo ist oft die Grenze zwischen einer schönen Zelle und der Sicherheit bzw. auch der Strafe, die eigentlich dahinter stehen soll?
Strafe heißt ja nicht, dass wir jemanden mit den Lebensumständen bestrafen wollen, dass wir ihn schlecht aufnehmen wollen, dass wir ihn schlecht behandeln wollen. Darum geht es ja gar nicht. Die Strafe ist, dass mir meine Freiheit genommen ist. Und wenn wir über Resozialisierung sprechen, dann muss auch Gefangenen im gewissen Maß menschenwürdiger Umgang. Der ist natürlich im Gefängnis immer eingeschränkt. Aber ich glaube jetzt, der moderne Strafvollzug, wie wir ihn in Deutschland, insbesondere in Rheinland-Pfalz betreiben, der ist halt auch mit modernen Haftanstalten, die sind darauf ausgelegt, dass es natürlich menschenwürdig ist und den Gefangenen auch durch viele positive Beispiele, dass die Bediensteten sie mit sie ansprechen, dass die Bediensteten ordentlich gekleidet sind, dass die Bediensteten Höflichkeitsformen haben und dass man einfach auch gewisse Dinge vorlebt und damit natürlich nachher auch ein ganz kleiner Schritt zu einer Resozialisierung schafft und auch natürlich so ein Haftraum. Wir haben auch neu gebaut, sage ich auch immer. Wir sind ja erst 2010 hier eingezogen, dann baut man ja nicht extra verranzt. Das macht man ja auch nicht. Also von daher ist es hier modern, aber ich sage Ihnen, der größte Verzicht ist die Freiheit. Ich habe nicht mehr die Möglichkeit, hier zu entscheiden, ich gehe jetzt mal in Raum A oder B, wie wir das in Corona kennengelernt haben. Wir konnten alle in den Garten gehen und uns ist doch schon damals die Decke auf den Kopf gefallen. Versetzen Sie sich zurück in 2020 und gucken Sie und überlegen Sie, Sie sind in einem Raum, der 10 Quadratmeter groß ist und die Tür ist zu. Und nur wenn wir sagen, man darf sich bewegen, bewegt man sich. Und ich glaube, das ist mit absoluter Spitze das Schlimmste hier drin, dass man die Eigenverantwortlichkeit, die wir alle haben, hier nicht mehr ausleben kann.
Ja, ich bin dann, glaube ich, auch ganz froh, wieder aus der Zelle raus zu sein. Jetzt sind wir hier in einem Raum. Was ist das? Wo sind wir hier?
Das ist die sogenannte Kammer. Auf Deutsch wird man einfach sagen, der Aufnahmeraum. In Amerika nennt man das die Booking Area, interessanterweise. Und hier kommen Gefangene, wenn sie neu in die JVA kommen, als allererstes hin und müssen alle ihre Privatsachen abgeben. Mit ganz wenigen Ausnahmen, Ehering noch, aber alles an auffälligem Schmuck muss abgegeben werden. Und ich gebe meine Privatkleidung ab und bekomme hier komplett eine neue Ausstattung. Beginnend mit roten Jogginganzügen, wie wir sie in Rheinland-Pfalz haben, die Gefangenen dann zu tragen haben.
Und warum ist es so wichtig, dass die Gefangenen nicht ihre eigenen Kleidung tragen dürfen?
Wir wollen auch hier nicht, dass Gefangene sich durch besonders auffällige Kleidung, sei es besonders markenbezogen, wiederum einen besonderen Standard oder einen besonderen Stand in der JVA bekommen, den Dicken machen, weil natürlich dann auch Markenkleidung hier wieder gewisse Hierarchieebenen begründen wollen. Und von daher ist es mal grundsätzlich mal eine Art von Uniformität, die wir haben wollen, dass alle Gefangenen, was das angeht, gleich sind. Und man könnte über Privatkleidung auch verschiedene Sachen einschmuggeln, sei es drin versteckte Drogen oder andere Dinge. Das ist der zweite Punkt, was man verhindern möchte.
Ist Hierarchie bei den Gefangenen denn wirklich so eine große Sache? Gibt es wirklich, wie man es im Film kennt, diese Gangs, die sich da irgendwie verbünden, oder?
Ja, also Hierarchie ist ein Thema. Mit Gangs ist, glaube ich, ein bisschen zu weit. Das ist in Amerika ein großes Thema, bei uns nicht. Aber auch hier gibt es gewisse Gefangenenkulturen, die sich zusammentun. Und da haben wir immer ein Auge drauf. Wir haben eine eigene Abteilung Sicherheit, die immer mal wieder schaut, dass da nicht irgendwie Einfluss genommen wird. Und es ist auch hier, dass Stärkere versuchen, die Schwächeren zu erpressen oder für eigene Machtspielchen zu missbrauchen. Und das ist ein ganz großes Problem in der JVA, wo wir versuchen, bestmöglich gegenzusteuern.
Und so große Schlägereien in der Kantine, wie man sie aus Filmen kennt, gibt es sowas hier?
Da wir keine Kantine haben, im eigentlichen Sinne wie diese Gefängnisfilme, wo das dann typischerweise stattfindet, nein, in der Regel essen unsere Gefangenen im Haftraum, außer in den Arbeitsbetrieben. Da gibt es einen Gemeinschaftshaftraum. Dort passiert relativ wenig, aber es gibt auch Schlägereien hier, weil Sie müssen sich vorstellen, hier leben 500 Menschen miteinander, die auch eigentlich nicht miteinander leben wollen. Und da gibt es auch unterschiedliche Aggressionspotenziale bei den Menschen, sodass es da auch bei den Streitigkeiten mal irgendwann zu einer Schlägerei kommt. Das kommt vor, aber zum Glück ja nicht jeden Tag, sondern mal alle paar Monate mal, aber ist auch eins dieser Dinge, die nicht nur Klischee sind.
Jetzt ist in der JVA zu arbeiten ja auch ein ganz besonderes Umfeld. Also wir laufen hier durch die Gänge und es sind überall schwere Sicherheitstüren und permanente Überwachung. Es ist ein ganz besonderes Arbeitsumfeld. Wie lange sind Sie da schon dabei?
Ich bin am 1. Oktober schon 10 Jahre in der JVA.
Und was macht das mit einem? Also man muss ja immer eine Autoritätsperson sein, mehr oder weniger. Nimmt man das auch mit nach Hause? Gibt es dann zu Hause manchmal auch so einen Befehlston oder?
Ich hoffe nicht. Also ich glaube, da würde meine Frau mir auch was anderes erzählen. Ich glaube, mit diesem Befehlston, auch das ist jetzt nicht, was hier gängig ist, ist ein vernünftiges Miteinander. Und ich glaube, Befehlston ist überhaupt auch in der Führung heute, wenn wir jetzt über meine Mitarbeiter reden, die falsche Wortwahl. Und wir versuchen hier ein gutes Miteinander. Aber natürlich macht es etwas, mit einem hier zu arbeiten. Das ist ja gar keine Frage.
Was glauben Sie, ist der größte Unterschied zu normalen Berufen?
Mehr Türen. Ja, wir schließen halt eine Menge Türen auf und zu. Ich werde oft gefragt, ist es nicht belastend? Nee, ist es dann belastend, wenn ich keinen Schlüssel hätte. Aber ich habe ja einen Schlüssel und deshalb kann ich mich bewegen. Ich habe von Anfang an hier keine Probleme gehabt. Man hat mir auch gesagt, ist das nicht furchtbar, immer auf die Mauer zu gucken. Aus meinem Büro gucke ich quasi hier gegenüber auf das Waldstück. Also ich habe einen wunderschönen Ausblick aus meinem Büro. Ich sehe es ein bisschen relativierter dadurch, aber wir haben halt auch viel Stacheldraht oben auf den Mauern. Das muss man halt letztlich auch ertragen können. Ich glaube, es gibt Menschen, für die wäre das sehr belastend. Aber die alle, die hier arbeiten, die können damit gut umgehen.
Darf man manchmal auch Spaß mit Gefangenen haben oder muss da wirklich der Respekt immer zu jeder Zeit gegeben sein?
Wenn wir keinen Spaß mit Gefangenen hätten, würde hier keiner arbeiten. Weil ich glaube, das gehört auch dazu. Wir haben schwierige Gefangene. Ich nenne die immer, das ist nicht der Typ Lieblingsschwiegersohn. Die Kategorie gibt's. Aber es gibt auch sympathische, nette Gefangene, mit denen man Gespräch haben kann, mit denen man auch mal lachen kann. Also das gibt's durchaus. Und ich glaube, es ist sogar die überwiegende Zahl, weil sonst wird ja hier jeder durchdrehen, der hier arbeitet.
Haben Sie auch hier Fachkräftemangel oder wie sieht das aus?
Also wir haben momentan eine ganz gute Situation. Wir hatten ein großes Personalproblem vor einigen Jahren. Da haben uns bis zu 30 Vollzugsbeamte gefehlt. Mittlerweile haben wir auch durch viele Maßnahmen, sei es Instagram, sei es, dass wir viel in den Fernseh- und Printmedien unterwegs sind, glaube ich, ein sehr positives Bild von der JVA zeichnen können, sodass viele junge Kollegen zu uns gewechselt sind. Also es sieht momentan ganz gut aus. Aber wir haben bei diesem großen Personalkörper immer wieder Wechsel anstehen und von daher sind wir ständig am Suchen und freuen uns über jeden, der Interesse an diesem hoch spannenden Job in der JVA hat, weil wir eins versprechen können, hier wird's nicht langweilig.
Wir sind jetzt hier auf dem Weg ins Wirtschaftsgebäude, genauer gesagt in die Küche und laufen hier an alten Mauern vorbei. Was hat's damit auf sich?
Das sind die alten Außenmauern, die früher tatsächlich den Außenbereich abgegrenzt haben und als die JVA 2010 neu gebaut worden ist, ein neuer Trakt gebaut worden ist, hat man das quasi auf die andere Seite dieser früheren Außenmauern gemacht, weil das Rheinland-Pfalz-Eigentum Gelände war, es war eine Landwirtschaft, aber diese Mauern sind stehen geblieben und werden auch weiterhin stehen bleiben, weil die zum Denkmalschutz gehören. Unser Altbau ist aus 1902 und damit ist im Prinzip alles, was hier in der JVA irgendwie steht, ein denkmalgeschütztes Mauerwerk und führt dazu, dass man im Prinzip da keine Eingriffe vornehmen darf.
Die alten Gebäude sehen auch ein bisschen gruselig aus, also wirklich, wie man sich alte Gefängnisse auch vorstellt. Aber dass selbst die Betonmauern die einfachen Denkmalschutz sind, das ist ja schon wild. Ja, wir sind jetzt hier in der großen Küche und es fällt auf, eigentlich sieht's aus wie in jeder anderen Großküche, nur dass auch sehr viele Abteile abgetrennt sind durch ja, Sicherheitsscheiben, durch Türen. Wie groß ist das Thema Sicherheit in der Gefängnisküche? Weil hier liegen ja auch Messer und alles.
Riesengroß. Also Sicherheit spielt in der JVA, glaube ich, erstmal die Hauptrolle. Aber sie haben in jedem Arbeitsbetrieb natürlich einen Umgang mit gefährlichen Gegenständen, weil sonst können sie nicht produzieren. Und vor allem in einer Küche ist jedem klar, wer braucht zum Beispiel Messer. Und da gibt es genaue Regeln, wer welches Messer haben darf. Es wird genau notiert, welches Messer ausgegeben wird. Da gibt es sogenannte Phantomwände, wie wir das vielleicht aus unseren Hobbygaragen kennen, wo dann an der Wand die Fotos und Bilder von den Gegenständen sind, die da hängen sollen, damit auch immer genau abends geguckt wird, ist auch alles da. Und wenn nicht alle Messer da sind, rückt auch keiner mehr aus, sondern da wird durchsucht, bis wir was finden würden, was zum Glück ganz selten vorkommt. Und ganz eklatant hier ist es, wenn man große Messer braucht. Also wir haben hier Messer, wenn ich gerade schaue, die sind so 20, 30 Zentimeter lang. Kein Wunder in der Küche. Und da sind Stahlseile dran. Und diese Stahlseile werden am Arbeitsplatz befestigt, dass man auch mit diesen großen Messern dann kein Blödsinn anstellen kann.
Und hier wird dann für die ganze JVA gekocht?
Hier wird für die ganze JVA, für die Jugendstrafanstalt und auch für die Justizvollzugsschule gekocht. Wir machen an die 1000 Essen pro Tag, wären sogar in der Lage, bis zu 1500 Essen am Tag zu machen, weil es einfach eine ganz moderne Großküche ist, wie man sie vielleicht auch aus Krankenhäusern kennt.
Sie haben eben auch schon erwähnt, die Gefangenen haben die Chance, verschiedenste Aufgaben zu erledigen. Wie wichtig ist es, Beschäftigung zu haben?
Ein ganz, ganz großer Faktor auch im Weg der Resozialisierung, weil die Beschäftigung in so einem Gefängnis, das drängt sich ja jedem auf. Der Tag ist ja länger, glaube ich, als er für uns im Privatleben ist. Und Beschäftigung, ich nenne es immer von der Hütte runterkommen, also aus dem Haftraum raus, ist, glaube ich, eine erste große Motivation, dass man eine Möglichkeit hat, sich den Tagesablauf ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten. Man kann dann Geld verdienen, können wir gleich vielleicht noch drüber sprechen, viel Geld verdienen die Gefangenen nicht, aber es ist eine Möglichkeit, sich ein bisschen was zu verdienen.
Wie viel ist das so pro Stunde?
Pro Stunde sollte man gar nicht rechnen. Wir haben momentan Tagessätze von bis zu maximal 20 Euro. Am Tag, nicht pro Stunde. Das hat das Bundesverfassungsgericht bemängelt. Es muss ein bisschen mehr werden. Da gibt es gerade politische Diskussionen, das ein bisschen anzuheben. Aber wir reden halt jetzt nicht von Reichtümern, denen man sich erarbeiten kann. Aber von diesem Geld kann ich mir zum Beispiel dann als Gefangener einen Teil beim Kaufmann kaufen. Dann gibt es so ein Kaufmannssystem. Da kann ich mir Hygieneartikel, Zeitschriften, aber auch ein bisschen was zum Essen. Deshalb auch die Kühlschränke in den Hafträumen, wo dann abends gemeinsam gekocht wird, kaufen. Also von daher gibt es so ein paar Möglichkeiten. Das ist die zweite Motivation, ein bisschen Geld zu verdienen. Aber letztlich ist es ja auch kleine Erfolgserlebnisse haben, Struktur zu bekommen, Arbeitsabläufe an einem Stück zu machen, was viele Gefangene gar nicht können. Viele sind gar nicht in der Lage, 8 Stunden zu arbeiten. Und da haben wir wiederum dann unterschwelligere Angebote wie eine Arbeitstherapie, wo wir Gefangene erstmal an Arbeit ranführen. Und durch die verschiedenen Möglichkeiten, Schlosserei, Schreinerei, Polsterei, was wir alles haben, versuchen wir den Gefangenen da ein adäquates Angebot zu machen, dass sie halt wirklich die Zeit hier auch nutzen.
Aber wichtig ist, es ist keine Zwangsarbeit.
Nein, wir haben keine Arbeitspflicht, wer nicht arbeiten will. In Rheinland-Pfalz muss nicht arbeiten.
Aber die JVA verkauft auch mehr oder weniger ja, die Dienstleistungen, die hier passieren oder die Waren, die hier hergestellt werden, richtig?
Ja, wir haben in unseren Arbeitsbetrieben das meiste, der Fokus, so will ich es mal ausdrücken, ist eher auf Versorgung der JVA, aber eine Schlosserei, eine Schreinerei, eine Polsterei, dort kann man sich auch als Bürger hier aus der Region was machen lassen. Wir sind, wenn man das so nimmt, mehrere kleine mittelständige Unternehmen in einem in dieser JVA. Wir haben Umsätze in unseren Arbeitsbetrieben in Millionenhöhe, womit damit natürlich auch wieder ein bisschen Geld reinkommt und nicht nur Kosten für den Bürger entstehen. Also von daher ein ganz, ganz wichtiger Faktor auch hier in der Region als großer Player im Handwerk.
Kann ich denn hier auch eine Ausbildung machen oder wird, wenn man freigelassen wird, auch geguckt, dass man irgendwo beruflich noch unterkommt?
Das ist grundsätzlich ein ganz wichtiger Faktor. Wir können es aber aus organisatorischen Gründen nicht machen, weil der Aufwand in der Ausbildung zu groß ist, mit Berufsschullehrern, was alles gemacht wird. Dafür haben wir eine zentrale Berufsausbildungsstelle in der JVA in Zweibrücken. Die ist dann entsprechend ausgestattet. Unsere Fachdienste schauen sich den Gefangenen an, stellen Kontakt her nach Zweibrücken und dann wird ein Gefangener, wenn denn die Vorausbildung, die Haftzeit ausreichen, nach Zweibrücken verlegt. Und dort kann man alle Arten von Ausbildung machen. Was man bei uns machen kann, ist der Hauptschul. Kurs, nach 9 Monaten hat man einen Hauptschulabschluss. Wir haben aber auch viele andere Bildungsmaßnahmen. Deutsch für Ausländer, Alphabetisierungskurse, wo wir auf niedrigschwelligerer Ebene versuchen, an gewissen Bildungsdefiziten zu arbeiten. Wir haben aber eine Möglichkeit für einen besonderen Flügel. Das sind unsere Jungtäter. Das sind Erwachsene, die nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt worden sind, die aber noch sehr lebensjung sind. Wir reden von 21 bis 25, maximal 27. Und die sind auf einem eigenen Flügel untergebracht, weil auch da durchaus ein bisschen anderes Herangehen ist gegenüber älteren, erfahreneren Gefangenen. Und dort bieten wir in Kooperation mit der Jugendstrafanstalt an, dass eine Ausbildung gemacht werden kann, sodass die auf dieser Abteilung auch nachher ein schönes Zertifikat in den Händen halten können.
Wir haben ja vorhin schon über Klischees im Gefängnis gesprochen. Gibt es denn tatsächlich in der JVA in wirklich auch sowas wie einen Schwarzmarkt?
Ja klar, in jedem Gefängnis gibt es einen Schwarzmarkt.
Was wird da so gehandelt?
Drogen. Drogen ist das Handelsmittel Nummer eins in der JVA. Und da wird immer gefragt, wie können denn Drogen im Gefängnis sein? Und meine Antwort immer, wie können Drogen nicht im Gefängnis sein? Weil es so viele Schmuggelwege gibt, dass das fast unmöglich ist zu verhindern. Hier sind Menschen, die haben vielen Suchthintergrund. Hier sind Menschen, die in Lebensumständen leben, die nicht schön sind. Und dann ist man natürlich durchaus geneigt, sich abends vielleicht auch eine sedierende Substanz reinzuziehen.
Zu dem Thema Drogen im Gefängnis haben wir auch noch mal eine Extra-Folge mit Ihnen aufgezeichnet. Hört gerne mal rein, da geht es vor allem darum, ja, wie moderne Drogen in den Knast kommen und warum diese besonders gefährlich sind für die Inhaftierten. Aber gibt es auch Morde in deutschen Gefängnissen?
Wenn, dann sind das Ausnahmen. Also das sind eher, glaube ich, so Spielfilmdinge. Auch im Gefängnis schließen wir nichts aus, es kann immer was passieren. Aber wenn man mal sieht, wie viele Gefangene wir in deutschen Gefängnissen haben, ist das der absolute Ausnahmefall, ist eher, glaube ich, dann in anderen Nationen üblicher. Ich kann nur für uns sagen, zum Glück haben wir keine.
Stichwort andere Nationen, wenn man mal auf das europäische Umfeld guckt, gibt es da Herangehensweisen im Vollzug, die Sie besonders gut oder besonders schlecht finden? Also wo Sie sich manchmal denken, schade, dass wir das hier nicht haben?
Ich schaue mir in der Regel immer, wenn ich die Gelegenheit habe, die Gefängnisse im Ausland an. In Luxemburg kenne ich mich ganz gut aus, habe einen engen Draht zu den Kollegen. In den Niederlanden war ich schon. Demnächst werde ich in Straßburg sein können, kann mir da ein französisches Gefängnis angucken. Und überall finde ich Sachen, die ich durchaus spannend finde, weil die Herangehensweisen manchmal, wo man sagt, mein Gott, das können wir auch machen. Und ich nehme schon hin und wieder mal was mit, wo ich sage, das ist auch ganz gut für uns. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, können wir sagen, machen wir den Vollzug in Deutschland so, dass viele schon eher uns als Vorbild nehmen.
Glauben Sie, deutsche Gefängnisse sind lieber oder ernster als die der Nachbarländer?
Ich glaube, das kann man nicht vergleichen. Wir haben einen humanen, menschenwürdigen Umgang mit Gefangenen. Das machen auch die Luxemburger. Das machen auch die Niederländer. Und von daher, glaube ich, sind wir in den mitteleuropäischen Ländern relativ gleich unterwegs, auch wenn die Rechtssysteme manchmal ein bisschen anders sind. Aber ich glaube, das sind einfach Standards mittlerweile, wie man modern mit Menschen umgeht.
Jetzt sind Sie ja auch schon länger mit dabei und seit 2006 ist der Gefangenenvollzug ja nicht mehr Bundessache, sondern tatsächlich Ländersache. Was hat das für Vorteile und Nachteile, dass da jedes Bundesland sein eigenes Süppchen kocht?
Ich glaube, es hat tatsächlich unterm Strich eher Nachteile, weil wir 16 verschiedene Vollzugsgesetzgebungen haben. Für das Land hat es den Vorteil, dass man es halt selbst regeln will. Also die Bayern zum Beispiel haben eine Arbeitspflicht, weil wir eben schon mal drüber gesprochen haben. Wir haben in Rheinland-Pfalz keine. Das war gesetzgeberische Entscheidung im Jahr 2013, wobei da bin ich auch tatsächlich bei unserer Regel. Es gibt aber auch Gründe, warum man sagt, eine Arbeitspflicht war ja auch nicht ganz falsch. So kann jedes Land für sich entscheiden, aber wir haben einen Flickenteppich in Deutschland mit oftmals 16 verschiedenen Regelungen. Und das macht es dann beim Blick in andere Länder halt manchmal auch schwierig, weil man erstmal gucken muss, wie ist denn deren Regelung.
Jetzt ist Rheinland-Pfalz ja auch nicht das größte Bundesland. Macht das manchmal Sachen auch schwierig in Sachen Kapazitäten?
Nee, ich glaube, dass die Kapazitäten unabhängig jetzt von der Größe des Landes sind, weil dort, wo ich mehr Menschen habe, habe ich meistens auch mehr Haftplätze. So ist es in Nordrhein-Westfalen als großes Bundesland, so ist es in Bayern als großes Bundesland. Ich denke, das ist proportional relativ ähnlich. Die Belegung von Hafträumen ist immer davon abhängig, wie viele Verurteilungen stattfinden. Und das ist auch schwer zu kalkulieren. Aber ich glaube, so, da sind wir alle Bundesländer relativ gleich unterwegs.
Wir sind jetzt im Büro von Nadine Demarteau. Sie ist im Sozialdienst tätige Diplompädagogin. Hallo.
Hallo.
Was genau bedeutet das? Was machen Sie hier?
Wir sind momentan 13 Sozialdienste hier in der JVA. Jede Abteilung hat einen Sozialdienst, der dann für 60 bis 70 Gefangene zuständig ist. Zu den Zuständigkeiten gehören alle Anfragen des täglichen Bedarfs oder der täglichen Probleme, sei es, es kommt ein Schreiben rein, wo Probleme bestehen, Probleme mit den Angehörigen oder mal ein Telefonat führen. Also die Inhaftierten schreiben dem Sozialdienst oder grundsätzlich dem Fachdienst, auch dem psychologischen Dienst, einen Gesprächsantrag mit dem Grund, warum sie uns gerne sprechen möchten, und wir suchen die Inhaftierten dann auf.
Warum ist es so wichtig, für die Inhaftierten mentale Unterstützung zu haben?
Der Sozialdienst ist immer der erste Ansprechpartner für die Inhaftierten, weil wir quasi ja für alle Belange zuständig sind. Und wir sind auch oftmals, gerade durch die eingeschränkten Kommunikationsmöglichkeiten oder die teilweise begrenzten und auch wenn vielleicht keine monetären Mittel vorhanden sind, um sich Telefon zu bezahlen oder die Angehörigen der Inhaftierten zu weit entfernt wohnen, als dass sie auch zu Besuch kommen könnten, sind wir einfach so das Sprachrohr nach draußen und die Möglichkeit, mit draußen zu kommunizieren und einfach Angelegenheiten zu klären.
Was sind so die häufigsten Probleme, mit denen die Leute zu Ihnen kommen?
Ganz unterschiedlicher Art. Also wie ich eben schon erwähnt habe, also gerade nach einer Inhaftierung trudeln ganz viele Schreiben ein von verschiedenen Ämtern, Behörden. Dann oftmals bei unserem Klientel Inkassounternehmen, ja, wo auf einmal die Schulden anrollen, wo wir versuchen zu helfen und die Leute dann auch hier unsere externe Schuldnerberatung anbieten, die wir hier haben. Wir bieten ganz viele Behandlungsmaßnahmen auch an, um auch dann später auf Problemlagen zu reagieren.
Wir sprechen ja immer wieder über Resozialisierung, dass Leute nach dem Aufenthalt im Gefängnis auch wieder fest im Leben stehen können auf irgendeine Art und Weise. Wie gehen Sie das hier an?
Die Resozialisierung beginnt quasi bei uns schon bei Zugang. Die Inhaftierten gehen zunächst auf unsere sogenannte Zugangsabteilung. Auf dieser Zugangsabteilung werden die Inhaftierten innerhalb der ersten 5 Tage gesprochen. Da wird sehr viel Dokumentation angefertigt, wo zunächst mal eine Anamnese erstellt wird, dann geschaut wird, bestehen akut draußen irgendwelche Problemlagen, die direkt geregelt werden müssen von hier drin. Zum Beispiel jemand wird auf der Straße verhaftet und der Hund oder die Katze ist noch in der Wohnung, im schlimmsten Fall vielleicht ein Kind. Dann müssen wir direkt reagieren und die Gefangenen bekommen schon eine erste Einstufung auch der Problemlagen und wir schauen schon, wohin geht's Richtung Behandlung. Und ein wichtiges Thema ist auch immer die Entlassungsvorbereitung, die auch quasi schon mit dem Zugang beginnt. Sprich, hat der Inhaftierte nach der Haftzeit noch eine Wohnung oder muss die jetzt aufgrund der Inhaftierung gekündigt werden? Viele haben draußen keine Angehörigen oder auch sonst keine Menschen, die sie dann unterstützen. Und das ist mit das größte Problem im Vollzug, die Unterbringung nach der Haft.
Nach einer Statistik von 2004 landen ein Drittel der Inhaftierten, die freigekommen sind, innerhalb von 12 Jahren wieder im Knast. Ist das manchmal für Sie auch schwer mit anzusehen?
Ja, also ich bin jetzt nächstes Jahr auch 10 Jahre hier in der Vollzugsanstalt und habe tatsächlich hier schon viele mehrfach kommen und gehen sehen. Und Grund ist aber oft nicht, dass der Inhaftierte oder der Haftentlassene nicht an sich gearbeitet hat und auch nach der Haft keine Anbindung hatte, sondern einfach, dass draußen strukturelle Probleme bestehen und das ist ein Riesenproblem.
Aber es gibt auf der anderen Seite auch genug Leute, die es rausschaffen aus diesem Kreis.
Natürlich. Wir haben natürlich auch Inhaftierte, die draußen auch ein Netzwerk haben, die auch draußen arbeiten waren, die ein vermeintlich ganz normales Leben geführt haben und durch irgendwelche Krisen, Drogenkonsum oder andere persönlichen Problemlagen in die Schieflage geraten sind und ja, dann hier bei uns landen, ihre Haftstrafe verbüßen, dann aber auch wieder weich fallen, zum Beispiel der Arbeitgeber weiß die Arbeitskraft zu schätzen und signalisiert auch schon bei Haftantritt, sobald du wieder draußen bist, kannst du das Arbeitsverhältnis wieder aufnehmen. Viele haben Familie, zu der sie zurückkehren. Also das gibt's natürlich auch.
Jetzt ist es ja leider so, egal wie viel Beschäftigung man im Gefängnis hat, man sitzt immer noch im Gefängnis. Das ist für niemanden schön. Das ist eine scheiß Situation, mehr oder weniger. Wie groß ist das Thema Depressionen im Gefängnis?
Wir sprechen nicht nur von Depressionen. Wir haben ganz viele, zum Beispiel drogeninduzierten Psychosen. Wir haben mittlerweile einen sehr großen Anteil von Inhaftierten, die nicht nur mit einer Suchtproblematik zu uns kommen, sondern auch mit psychischen Auffälligkeiten, worauf jetzt in den letzten Jahren auch stark reagiert wurde, auch von Landesseite, von Ministeriumsseite, dass nochmal Personal aufgestockt wurde und gerade Krankenpflegepersonal, die ausgebildet sind im psychiatrischen Bereich, eingestellt wurden, dass wir mehr mit dieser Personengruppe auch machen können, die schneller beim Psychiater vorgestellt werden. Und die gehen oftmals auch auf unsere psychiatrische Abteilung, werden dort bei Behandlungswilligkeit medikamentös eingestellt, um dann im besten Fall auch wieder so zu funktionieren, dass man die Behandlung angehen kann und dass man sie dann auch nach der Haft im besten Fall anbinden kann.
Gibt es auch Selbstmorde in der JVA?
Das kommt leider immer wieder vor, gerade angesprochen auch aufgrund der ja teilweise psychiatrischen Auffälligkeiten und Ausnahmezustände und problematisch dann, wenn die Leute noch keine Behandlungseinsicht erlangt haben und dann halt in der Krise die Entscheidung treffen, sich das Leben zu nehmen. Um dem aber vorzuwirken und auch einfach, um dem so ein bisschen entgegenzusteuern, weil man kann sich vorstellen, viele sind von der Haft überrascht, werden auf der Straße verhaftet oder haben damit gerechnet, eventuell nicht verhaftet zu werden und dann trifft es sie doch oder eine Bewährung wird widerrufen. Draußen bricht alles zusammen, der Job ist weg, die Wohnung ist weg, eventuell noch die Familie wendet sich ab. Wird auch schon bei Zugang Suizidprophylaxe in dem Sinne betrieben. Das heißt, die Gefangenen werden direkt befragt, hegen sie Suizidabsichten, wie geht es ihnen? Wir haben dann auch Psychologen, die auch direkt reagieren, wenn auch bei Zugang schon ersichtlich ist, derjenige befindet sich in einer Krise oder kommt mit der Inhaftierung nicht zurecht, dass dann auch direkt der psychologische Dienst ein Gespräch führt und dann gegebenenfalls auch entsprechende Sicherungsmaßnahmen angeordnet werden.
Und was ist für Sie persönlich das Interessante an Ihrem Job? Warum haben Sie sich dafür entschieden?
Ich war vorher lange in der Kinder-Jugendhilfe tätig und wollte eine neue Herausforderung. Bin dann hier durch Zufall mehr oder weniger gelandet und ich habe es nie bereut, dass ich gewechselt habe, weil das Arbeitsfeld und das Arbeiten mit so viel unterschiedlichen Personengruppen und mannigfaltigen Problemen, die jeder mitbringt, oder aber auch Ressourcen, wo wir ja dann auch mitarbeiten können, unheimlich spannend ist. Du musst hier flexibel sein, weil jeder Tag ist anders. Also hier ist immer schlecht planen. Die Arbeit ist sehr vielfältig. Wir machen natürlich sehr viel Dokumentation, aber wir führen auch viele Gespräche mit der Person selber. Wir bieten Behandlungsmaßnahmen an, wo der Sozialdienst stark eingebunden ist. Also wir haben verschiedene soziale Trainingsmaßnahmen von wie verhalte ich mich in sozialen Beziehungen, über Kommunikation bis hin zu Emotionen. Wir haben ganz viele Angebote im Bereich der Suchtbehandlung oder auch der Gewaltbehandlung. Also wir haben jeden Tag passiert irgendwas Neues.
Frau D'Amato, vielen Dank für die Antworten und noch viel Erfolg bei Ihrer Arbeit.
Vielen Dank, schön, dass Sie da waren. Alles Gute.
Ja, wir sind jetzt auch bei einem der Inhaftierten. Daniel, hallo.
Hallo.
Wie lange sind Sie schon hier? Beziehungsweise wie lange haben Sie noch?
Also ich bin hier seit dem letzten Jahr August, seit dem 17. bin ich hier und ich habe bis nächste Woche Donnerstag, da bin ich fertig.
Und wie war es bisher so? War es so, wie man sich's vorstellt oder hat Sie irgendwas überrascht?
Was heißt, wie stellt man sich das vor? Wie ist denn das Klischee?
Ich weiß nicht, sehr einsam vielleicht?
Ja gut, das geht. Ich meine, dafür, ich bin hier oben auf der DAA, sage ich mal. Wir haben ja hier einen, teiloffen ist die Abteilung, sage ich mal, ab 18 Uhr abends mal Freizeiten. Das heißt, man ist schon für sich auf Zelle, aber halt nicht wirklich allein, sag ich mal. Ja, ist halt gemeinschaftlich hier oben, definitiv. Ja, und das hilft und das bringt einen auch weiter, sag ich mal. Ja.
Was haben Sie so bisher am meisten vermisst?
Meine Eltern und meine Kinder.
Sehen Sie die öfter bei Besuchen oder?
Also ich habe ganz klar gesagt, dass ich halt keinen Besuch empfangen möchte von meinen Eltern, sowohl als auch von meinen Kindern nicht, weil ich einfach nicht will, dass die halt sehen, wie ich halt in der VA sitze. Ja, das wollte ich einfach nicht.
Gibt es denn irgendwelche Sachen, die Ihnen ja hier im Alltag irgendwo Hoffnung gegeben haben?
Ja, ich sag's mal so, ich habe ja auch was dafür getan, dass es auch weitergeht, genau, die Zukunft einfach anders aufzubauen. Deswegen bin ich auch hier oben super aufgehoben einfach, ja. Und ich habe ein paar Sachen dafür einfach auch getan, so Außentermine gehabt, eine entsprechende Wohneinrichtung für hier nach, Umfeldwechsel, die Klassiker halt, ja, die viele Leute auch vornehmen, aber die ich umgesetzt habe, sage ich ganz ehrlich von mir aus halt, ja. Und es gibt mal Hoffnung, dass es hier nach besser weitergeht und vor allem vernünftig weitergeht, ja.
Also Sie haben auch noch einiges vor, nachdem Sie hier raus sind?
Ja, definitiv. Also hier nach geht es, wie gesagt, in eine Wohneinrichtung hier nicht weit von hier entfernt. Ja, also meine Ecke oben, ich sage, wie es ist. Ja. Und von da aus starte ich halt komplett durch. Halt nochmal neu, komplett grounden alles. Ja. Und dann mit den Kindern wieder Kontakte vernünftig aufbauen, Regelmäßigkeiten auch reinbringen, Struktur wieder reinbringen ins Leben. Ja. Ich habe auch mal irgendwann eine Meisterschule besucht, die auch absolviert alles. Und dann ist es mal irgendwann vor grob 8 Jahre bei mir im Strudel bergab gegangen halt einfach. Gab da halt ein paar Einschnitte bei mir im Leben, die halt wehgetan haben. Und ja, dann hat es halt Einschläge in Sachen Drogen halt gegeben halt bei mir. Ja. Und dann ist man halt irgendwann kriminelle Schiene richtig schief drauf gekommen und hier gelandet. Und ich habe halt Hilfsangebote angenommen, die einfach bestehen, um was draus zu machen einfach. Ja. So, und jetzt geht's weiter.
Sind Sie dann auch ein bisschen stolz auf sich, was Sie dann in der letzten Zeit geschafft haben an sich, oder?
Stolz und selbstkritisch, beides, ja.
Und welche Therapie oder welche Beschäftigung hat Ihnen hier am meisten geholfen?
Also grundlegend wichtig hier, dass du einen Ablauf hast, sprich Arbeit hast. Ja, das ist ganz, 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 ganz wichtig, finde ich jedenfalls. Ja.
Was haben Sie gemacht?
Also ich habe hier erst in der Bücherei gearbeitet. Das war mir ein klein bisschen zu trocken, war das mir. Da hat mir einfach der menschliche Umgang gefehlt. Dann bin ich auf die Abteilung 8 hochgewechselt, ja, also auf die Drogenabstinenzabteilung, in der ich jetzt bin. Da bin ich in der Hausarbeiter gewesen und dann jetzt bin ich aktuell in der Kammer unten. Ja. Das heißt also, wir versorgen halt das Haus mit allem an Klamotten und Verbrauchsmaterialien, was so gebraucht wird, im Groben. Ja, und das passt halt einfach. Das muss man haben einfach hier. Ja. Da geht es einfach besser. Und welche Therapieangebote, das ist halt ein Gesamtpaket, sage ich mal, aus Angeboten, aus Beamten, aus Mitinsassen. Das kann man halt schlecht auf einen Punkt bringen, sage ich mal. Ja.
Dann schon mal vielen Dank für die Antworten und ich wünsche Ihnen dann viel Erfolg noch.
Vielen Dank, sehr gerne.
So, wir laufen wieder mit Herrn Patzak durch die Anlage. Jetzt ist die ganze Anlage hier absolut riesig. Ich glaube, ich würde jetzt auf mich allein gestellt auch nicht mehr so wirklich rausfinden. Hatten Sie da am Anfang Probleme mit?
Ganz ehrlich, ja. Und das ist natürlich peinlich, wenn der Chef sich verläuft. Aber es ist so, dadurch, dass das spiegelverkehrt aufgebaut ist, kommt das am Anfang, wenn man noch nicht alle Wege kennt, vor, dass man mal in die falsche Richtung läuft. Und das ist mir damals auch passiert. Zum Glück hat mich keiner gesehen und ich musste mich nicht outen.
Wie viele Inhaftierte und wie viele Bedienstete sind hier?
Wir haben 644 Haftplätze. Wir sind momentan so um die 90% belegt. Und haben über 400 Bedienstete, die die Arbeit machen. Und wir haben über ein Berufsfeld heute noch gar nicht gesprochen, was eigentlich das wichtigste Berufsfeld ist. Das sind nämlich die Vollzugsbeamten, die die tägliche Arbeit von der ersten Minute bis zur letzten Minute, aber auch die Sicherheitsaufgaben übernehmen, den Transport übernehmen. Und da sage ich immer, das ist mit die verantwortungsvollste und schwierigste Aufgabe, die wir in der Justiz überhaupt haben für die Bediensteten, weil den ganzen Tag auch mit Menschen, die einen provozieren, reizen, beleidigen, umzugehen. Da gehört viel dazu. Aber es gibt auch die vielen schönen Momente, wie wir ja, glaube ich, jetzt eben auch bei dem Gefangenen gehört haben, der ja durchaus sehr sympathische Züge hat.
Jetzt gibt es hier natürlich nicht nur den normalen Vollzug, sondern ganz viele unterschiedliche Arten von Vollzug. Es gibt die Untersuchungshaft, es gibt Sicherheitsverwahrung, es gibt offenen Vollzug. Wo sind da die Unterschiede?
Untersuchungshaft dient erstmal der Sicherung des Verfahrens, dass dieser Mensch sich nicht zur Flucht entziehen kann, sondern auch wirklich vor Gericht erscheint und ein Urteil gesprochen werden kann. Dort gilt, bis dahin sind die Menschen unschuldig, Unschuldsvermutung, sodass sie auch mehr Freiheitsrechte noch grundsätzlich genießen, auch wenn sie in so einer Haft sind. Davon zu unterscheiden sind die, die verurteilt worden sind, rechtskräftig, das ist die normale Strafhaft. Und dann ist man für eine Straftat bestraft worden mit unterschiedlich langen Haftzeiten. Und davon wiederum zu unterscheiden ist die Sicherungsverwahrung. Diese Menschen werden nicht bestraft, sondern das ist eine besondere Maßnahme, die nennt sich Maßregel der Besserung und Sicherung und ist eher für psychisch kranke Täter, die vermindert oder ganz schuldunfähig die Tat begangen haben, ist für suchtmittelabhängige Täter, die die Tat aufgrund der Suchtmittelabhängigkeit begangen haben. Dafür gibt es die Einrichtung im Nettogut bei uns in Rheinland-Pfalz, Unterbringung im psychiatrischen Krankenhaus oder in Erzugseinrichtung. Und es gibt die Sicherungsverwahrung als letzte Maßregel der Besserung und Sicherung für, ich nenne sie jetzt einfach mal Serienstraftäter, von denen eine besondere Gefährlichkeit ausgeht. Sie werden dann aber nicht wegen Bestrafung inhaftiert, sondern weil sie eine Gefahr für andere sind. Und die bleiben dann so lange in Haft, bis die Gefahr vorüber ist.
Dann gibt es ja auch noch den offenen Vollzug. Wie genau funktioniert das?
Offener Vollzug ist in der Regel für Gefangene, die sich hier auch schon bewährt haben, im geschlossenen Vollzug schon verschiedene Lockerungsmaßnahmen, dass sie Begleitausgänge schon mal hatten mit Bediensteten, vielleicht auch mal alleine schon mal raus durften, haben sich da bewährt und man merkt, sie halten sich an die Regeln. Wir gehen da so ein verschiedenes Stufensystem durch, um einfach zu gucken, sind die Leute wirklich absprachefähig. Und die letzte Stufe ist dann die Verlegung in den offenen Vollzug. Da grob gesagt, tagsüber hat man die Möglichkeit, draußen Arbeit nachzugehen oder auch in der JVA zu arbeiten, zum Beispiel in unserer Gärtnerei oder in der Landwirtschaft. Und man ist in nur geringeren Zeiten, muss man in der JVA sein, abends oder am Wochenende, je nachdem, wie die Ausgestaltung ist. Aber da ist viel mehr Freiheit. Und da gibt es ja einen Fußballmanager aus Süddeutschland, der, glaube ich, ein Beispiel für die Regelungen im offenen Vollzug ist.
Laut einem Bericht der Tagesschau geht die Anzahl der offenen Vollzüge in Deutschland immer weiter zurück. Was glauben Sie, woran das liegt?
Das ist eine komplizierte Frage, für die wir wahrscheinlich einen eigenen Podcast machen könnten. Tatsächlich sind wir hier betroffen gewesen, weil eine Bedienstete von uns hat eine Verlegung in den offenen Vollzug gemacht von jemand, der Wiederholungsstraftäter war. Und zwar fahren ohne Fahrerlaubnis. Der Mann war ansonsten absolut absprachefähig, er hatte Kontakte nach außen, er hat eine Arbeit, weswegen man relativ früh sich entschieden hat, ihn in den offenen Vollzug zu verlegen, mit der Maßgabe, kein Auto zu fahren. Er ist doch Auto gefahren, kam in eine Verfolgungsjagd mit der Polizei, ist auf eine Autobahn, auf die Gegenfahrbahn gefahren und es kam zum tödlichen Unfall mit einer Verkehrsteilnehmerin. Und dafür ist die Kollegin der JVA Wittlich erstmal wegen fahrlässiger Tötung verurteilt worden, weil man uns nachgesagt hat, das hätten wir vorhersehen müssen. Was der BGH zum Glück für falsch erkannt hat und hat sie in der letzten Instanz dann freigesprochen. Aber das hat natürlich zu großen Verunsicherungen. So ein Verfahren dauert über Jahre. Und für uns war das, wenn wir für so eine Entscheidung, und wir können diesen Menschen nicht in den Kopf gucken, wir wissen nicht, ob sie rückfällig werden, und wenn wir dafür strafrechtlich und vielleicht auch zivilrechtlich nachher den Kopf hinhalten müssen, dann machen wir keine Verlegungen in offenen Vollzug mehr. Und eins müssen wir in Deutschland wissen, die Menschen kommen wieder raus. Unser Strafsystem ist so ausgerichtet, dass wir in der Regel wieder eine Entlassung in die Freiheit haben. Und die müssen wir vorbereiten. Und dann müssen wir halt auch Menschen in diesem Stufensystem erproben. Mit der Gefahr, dass das auch mal schief gehen kann. Aber die strafrechtliche Verantwortung in dem Fall, die war zu viel. Und das hat dazu geführt, dass viele momentan einfach Sorge haben und wo sie irgendwo den kleinsten Zweifel haben, keine Verlegungen in offenen Vollzug machen. Und das halte ich für falsch.
Das ist ja auch wirklich schade. Aber wo sehen Sie denn die Zukunft des Vollzugs? Also wird es auch in 10, 20, 30 Jahren die klassisch stationäre Inhaftierung geben oder wird sich da irgendwas dran tun?
Auch eine sehr gute Frage, die ich jetzt, glaube ich, so mit einem Weitblick gar nicht richtig gut beantworten kann. Ich würde aber eher mal vermuten, dass wir den klassischen Vollzug, auf den können wir nicht verzichten. Es wird immer Gefangene geben, die wir auch wegsperren müssen, mit der Prämisse auch Sicherheit für die Bürger vor weiteren Straftaten. Das ist ja auch eine Aufgabe von uns. Es geht ja nicht nur um Resozialisierung, sondern es geht auch um Sicherheit der Allgemeinheit, indem man die Leute wegsperrt. Und die wird es immer geben. Deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass es ein System gibt, wo wir keinen geschlossenen Vollzug haben. Die Entwicklung ist generell modern. Wir werden irgendwann Multimedia-Systeme wahrscheinlich haben. Sowas wird sich entwickeln. Aber ich glaube, so der klassische Vollzug, wie wir ihn jetzt haben, der ist unverzichtbar.
Gibt es denn sonst noch alternative Inhaftierungsformen, die noch nicht so beliebt sind?
Da habe ich was tatsächlich in Österreich gesehen und da haben wir, glaube ich, auch mittlerweile erste politische Ideen in die Richtung, dass man zum Beispiel eine Verlegung in den offenen Vollzug mit Fußfesseln begleitet, um einfach da nochmal einen Faktor Sicherheit drauf zu haben, bei allen Unwägbarkeiten, die natürlich auch eine Fußfessel hat. Sowas zum Beispiel, ne? Dass man damit, wenn man schon ein bisschen ein schlechtes Bauchgefühl hat, wenigstens mit einer Fußfessel nochmal drauf gucken kann und immer weiß, wo ist denn dieser Täter. Das sind zum Beispiel Varianten, die es gibt. Ansonsten, glaube ich, ist es hier ja schon ein seit vielen hundert Jahren bewährtes System, was sich immer fortentwickelt hat. Und ich hatte halt schon mal gesagt, ich glaube, wir sind auch mit dem System, wie wir es hier in Deutschland haben, Maßstab für viele andere Länder, die bei uns viel abgucken.
Jetzt gibt es in der JVA Wittlich ja auch eine Besonderheit, und zwar haben Sie noch ein Justizvollzugskrankenhaus, wo tatsächlich auch richtig operiert wird. Ist das richtig?
Ja, das ist ein komplettes kleines Krankenhaus in unserer JVA, also hinter Mauern. Und wir haben dort eine innere Abteilung, sogar mit einer Isolierstation für Tuberkulosefälle zum Beispiel. Wir haben eine chirurgische Abteilung, wo OPs durchgeführt werden, ne? Zum Beispiel Sportverletzungen, ne? mit Bänderverletzungen, mit Knochenbrüchen, die dann geheilt werden und geschient werden. Und wir haben eine psychiatrische Abteilung. Da haben wir insgesamt 68 Betten und das ist ein kleines, aber ganz normales, feines Krankenhaus, halt mit ein bisschen mehr Sicherheitsfeatures. Aber ansonsten mit Krankenpflegekräften, mit Ärzten, mit Hygienefachleuten, was alles so dazugehört. Und die Grundidee ist, alles, was wir hinter Mauern machen können, verhindert, dass wir immer mit den Gefangenen rausfahren müssen. Und die Gefangenen in der Regel werden mit mindestens zwei Bediensteten, ganz gefährliche Gefangene sogar mit drei Bediensteten, teilweise bewaffnet, bewacht. Und das sparen wir uns natürlich bei allen Maßnahmen, die wir hier machen können. Aber auch da gibt es eine Grenze. Alles, was wirklich lebensbedrohliche Situationen sind, die können wir in diesem Krankenhaus dann doch nicht mehr machen. Wir sind so bis die mittlere medizinische Ebene in der Lage. Und dann müssen wir halt auch hin und wieder rausverlegen. Und ich denke, viele Menschen hier aus der Region kennen uns auch, weil wir halt im Krankenhaus hin und wieder auch Gefangene bewachen. Aber das minimieren wir halt, weil wir vieles selbst machen können.
Jetzt stehen wir hier auch in einer der Gruppenduschen, alles gefliest. Ist es, wie man sich es im Film vorstellt, so ein Brennpunkt im Gefängnis?
Naja, Brennpunkt ist sicherlich übertrieben. Aber wenn es mal zu einer Schlägerei kommt, ist es durchaus in so einem Bereich und aus einem ganz einfachen Grund. Hier sind keine Kameras. Und aus Datenschutzgründen und Pietätsgründen sind wir in der Regel auch nicht dabei, wenn geduscht wird. Ist auch ein Bediensteter nicht unmittelbar dabei, sodass es eine bessere Gelegenheit ist als in anderen Bereichen, wo halt immer eine gute Überwachung herrscht. Also von da rein, es kommt schon mal vor, aber auch da, wie bei allem, immer sehr selten. Und deshalb würde ich es nicht als Brennpunkt bezeichnen.
Gibt es Hollywood-Klischees, die Ihnen manchmal sauer aufstoßen oder wo Sie denken, das ist absolut absurd?
Vielleicht kein Hollywood-Klischee, aber dass den Gefangenen geht es zu gut da drin. Das ist das Erste, was mich immer stört. Hier geht es keinem gut drin, außer die hier arbeiten. Das ist eine Umwelt hier, ich glaube, die für viele Menschen extremst belastend sind. Und man darf sich halt nicht von den äußeren Umständen täuschen lassen und bei den vielen positiven Dingen, die wir tun, für die Menschen, die hier drin sind, ist das mal belastend. Ja, dann sind so diese typischen Klischees, die auch schon angesprochen sind, dass man hier nicht alleine durch die Anstalt laufen kann, weil man sonst angegriffen wird. Auch alleine auf unserem Rundgang heute sind wir ja an vielen Gefangenen vorbeigelaufen. Da braucht man sich hier keine Sorgen machen. Das ist vielleicht noch eine andere Umwelt, als das vielleicht jetzt in einem großen Gefängnis als in den USA ist. Hier braucht man sich jetzt keine Sorgen machen, dass man unmittelbar von Gefangenen angegriffen wird. Wir alle begegnen jeden Tag ganz oft Gefangenen. Und ich glaube, dass wenn man das miterleben würde, wäre das schon viel, viel überraschend, weil sie sich das gar nicht so vorstellen können, dass hier der gesamte Umgang viel, viel positiver ist, als das immer in diesen Filmen gezeichnet wird.
Und wie sieht's aus mit Klischees über Gefangene? Sind das wirklich hier alles Schwerverbrecher?
Das ist das, was man, glaube ich, so einfach denkt, wenn man an Gefängnis denkt, kriege ich auch aus vielen Gesprächen mit. Aber wir haben eine total heterogene Gefangenenpopulation. Es ist alles dabei, was man sich vorstellen kann. Natürlich auch der Schwerverbrecher. Aber Schwerverbrecher heißt ja auch nicht unbedingt, nur weil er eine schwere Straftat begangen hat, dass das ein falscher Mensch ist. Nehmen wir einfach mal den Otto Normalbürger. Wir haben ganz viele Menschen, das sage ich immer wie du und ich, die einfach schlechte Entscheidungen im Leben mal getroffen haben. Vielleicht nur eine. Besoffen Auto gefahren? Ja, nach der Weihnachtsfeier. Ach komm, ich fahre noch nach Hause. Und fahre an jemanden tot. Dann lande ich im Gefängnis. Aber das sind ja keine Schwerverbrecher. Und dazwischen gibt es noch ganz viele Nuancen. Und ich glaube, das ist auch wichtig zu wissen, auch wenn man denkt, warum müssen wir denn mit Menschen hier überhaupt menschenwürdig umgehen? Weil wir viele Menschen wie du und ich hier haben. Und die haben es verdient, dass wir vernünftig mit umgehen. Und selbst der Schwerverbrecher, da bin ich jetzt auch dabei, selbst der hat es verdient, dass wir vernünftig mit ihm umgehen. In der Hoffnung, dass es die letzte Straftat war.
Herr Patzak, vielen, vielen Dank, dass ich vorbeikommen durfte und Sie mir das Ganze hier gezeigt haben.
Herr Wittlings, vielen Dank, dass wir jetzt schon zum zweiten Mal bei so spannenden Podcasts mitmachen durften. Danke Ihnen.
Ja, und wenn ihr natürlich noch mehr zu Kriminalfällen aus der Region Trier hören wollt, hört gerne rein und schaut mal vorbei auf volksfreund.de/Spurensuche. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, könnt ihr das ganz einfach wie immer per Mail an podcast@volksfreund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.